Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen jetzt ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Gunnar Laufer-Stark. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen.
Es geht heute eine ganze Stunde lang um sozialen Wohnungsbau, um die Nestbau AG, um das Wohnen auch in Tübingen, aber auch um soziale Verantwortung. Und Sie haben den Schritt gemacht von einer sicheren Selbstständigkeit als Steuerberater hin zu einem neuen Risiko oder auch einer neuen Verantwortung als Vorstandsvorsitzender von der Nestbau AG. Wie ist dieser Entschluss dann denn gereift, diese Sache einfach hinzuwerfen?
Es sind zwei Aspekte. Der eine, die Unlust, das, was ich über 20 Jahre gemacht habe, noch bis zu meiner Rente weiter zu betreiben. Ich hatte einfach keine Lust mehr, mich mit dem Finanzamt über Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen rumzuschlagen und mochte die Menschen, also die Leute, die zu mir gekommen sind, um ihre Steuer machen zu lassen oder auch mit rechtlichen Problemen. Aber das, weshalb sie zu mir gekommen sind, mochte ich immer weniger im Laufe der Zeit. Und dann war klar, wenn ich was machen will, ich bin Mitte 50, dann muss das jetzt sein und habe dann vor 3 Jahren das Steuerberatungsbüro verkauft.
Und dann kam sofort, hatten Sie schon Plan B dann in der Hand?
Der Plan war über längere Zeit entstanden und zwar kam er aus dem Kreis der Leute, die bei mir ihre Steuer machen ließen. Das waren oft Leute, die, ich sag mal, jetzt nicht der klassische FDP-Wähler sind. Ich bin in linken Gruppen in der Studentenbewegung gewesen und viele der Menschen, die später zu mir ins Büro kamen, haben zumindest in Ansätzen auch ein bisschen so gedacht. Und da kam immer wieder die Frage, ich habe ein bisschen Geld übrig, ich möchte mich aber nicht, wenn ich das anlege, als Ausbeuter fühlen. Weißt du mir keine Geldanlage, die mir ein gutes Gefühl gibt? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe das dann ein bisschen vertieft. Ja, was soll das heißen? Ja, wenn es regional wäre, wäre es gut. Ich will mich, wie gesagt, nicht als Ausbeuter fühlen mit meiner Geldanlage. Immobilien wären nicht schlecht, weil man will es doch sicher anlegen. Also wenn man das dann später im Alter braucht oder für die Kinder braucht. Und so kam eigentlich zwangsläufig der Gedanke, Mietwohnungsbau zu machen.
Und das quasi mit der Geldanlageempfehlung ist dann gar nicht so weit weg dann auch von der alten Geschichte?
Ja, es hat natürlich immer, also in ganz vielen Bereichen, aber wenn man von einer jetzt Mietbauaktiengesellschaft Vorstand ist, große Vorteile vorher ein bisschen Anwalt und Steuerberater gewesen zu sein.
Da kann man vielleicht einmal einen Blick auch aktuell regional machen, fangen wir auch mal an oder so. Na, bundesweit müssen wir jetzt, kommen wir vielleicht auch noch zu den Themen, aber wie ist denn der Wohnungsmarkt an Mietwohnungen hier in Tübingen? Also wird viel geschrieben auch über, was schon gebaut wird, aber viel Eigentumswohnungen halt auch. Wie sieht es denn bei den Mietwohnungen in Tübingen aus?
Also es jammern alle. Es jammern auch die, die Eigentumswohnungen suchen und es jammern auch die, die wirklich im oberen Segment Einfamilienhäuser suchen. Alle jammern. Die einen können es dann aber über den Preis ausgleichen. Die müssen eben mehr für ihre Eigentumswohnung bezahlen oder für das Einfamilienhaus, das man irgendwo freistehend sucht. Dann gibt's aber einen ganz großen Bereich von Leuten, die es nicht über den Preis ausgleichen können, die nicht unbegrenzt mehr Miete zahlen können, weil sie, was weiß ich, zu den 7000 Leuten gehören, die in Tübingen im Pflegebereich arbeiten. Und für die sieht es nicht gut aus. Ich würde jetzt mal sagen, fast noch besser, also nicht gut, aber fast noch besser für die, die eine klassische Sozialwohnung suchen, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Aber wenn einer im Klinikum arbeitet und 2500 Euro brutto verdient, dann kriegt er keinen Wohnberechtigungsschein, aber er kann auch nicht 1200 Euro Miete für seine Wohnung bezahlen.
Früher gab es ja noch eigene Wohnungen für Klinikmitarbeiter, sowas?
Ja, alle, also das Genossenschaftswesen, das Wesen des betrieblichen Wohnungsbaus, wie auch die städtischen Wohnbaugesellschaften sind entweder niedergegangen oder zumindest nicht ausgebaut worden.
Das, was heißt das dann für den Tübinger Wohnungsmarkt, für Leute, gerade die in den Kliniken arbeiten oder in Pflegeberufen, wo gehen die dann hin? Ziehen die weiter, ziehen die weg aus Tübingen? Pendeln sie deswegen?
Also viele pendeln ein aus Gommaringen, aus Dusslingen, weil sie in Tübingen nichts Bezahlbares finden. Ob das unterm Strich günstiger ist, die Spritkosten steigen, der öffentliche Nahverkehr funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte. Das weiß ich nicht, aber es bleibt ihnen nichts anderes.
Woher kommt das? Okay, wir haben die Uni hier als vielleicht auch als Preistreiber, aber es sind ja immer noch mal viele Faktoren, die einen Mietspiegel auch so hochtreiben. Was ist es hier in Tübingen alles?
Also Tübingen hat, als ich vor 30 Jahren gekommen bin, glaube ich, 60.000 Einwohner gehabt und heute sind es 80.000. Und es hat der Wohnungsbau nicht so mitgehalten. Auch wenn viele Wohnungen entstanden sind, die meisten als Eigentumswohnungen. Es gibt einfach nicht genug Wohnungen in diesen Universitätsstädten und noch in ein paar zusätzlichen Ballungsräumen, wo die Leute eben hinziehen. Ja? Also in Saarbrücken gibt es genug Wohnungen, in Chemnitz gibt es genug Wohnungen und natürlich, wenn man dann aufs Land geht, in Nordrhein-Westfalen oder was weiß ich, in der Eifel, aber in den Unistädten eben nicht.
Und das liegt nur an der Uni? Sind es nur die Leute oder gibt es da nochmal andere Faktoren, die auch, jetzt ist es keine Blase, aber sowohl Eigentum, Immobilien steigen, als auch die Mieten gehen da durch die Decke?
Das geht deswegen hoch. Also die Immobilienpreise, die gehen auch zum Teil deshalb hoch, weil so und so viele Leute, die Geld haben, ihr Vermögen einfach umstrukturieren. Eine Sache, die uns jetzt auch zugutekommt, die wir merken, weil den Grundgedanken, ich will mein Geld nicht verlieren, den haben, ich sage jetzt mal, ethisch orientierte Anleger auch. Und wenn von dem Vermögen, was auf dem Papier da ist, von den Milliarden und Billionen, nur ein Bruchteil weg von Aktien in Richtung Wohnen oder in Richtung Immobilien allgemein geht, dann merkt man das, weil die Leute legen ihr Geld ja nicht irgendwo an, sondern man will das in Deutschland anlegen und in Deutschland wiederum gibt es vielleicht 20 Städte oder 25 und zu denen gehört Tübingen auch.
Aber da kann es ja auch sein, ja, man kauft sich ein Einzimmer-Apartment und vermieten es dann an Studenten. Das heißt ja nicht gleich eine ethische Investition, wenn man dann in Immobilien macht.
Also sind inzwischen, die Schätzungen gehen auseinander, 5-10% der Leute, die sich überhaupt mit dem Gedanken ethische Geldanlage befassen. Ähnlich wie bei den Lebensmitteln vor 20 Jahren, die ersten sind verlacht worden, das waren ganz wenige, das waren vielleicht 1-2%, die bereit waren, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, dass sie Lebensmittel haben, die nicht 2000 Kilometer gefahren sind oder nicht mit Pestiziden behandelt. So ähnlich ist es hier jetzt auch. Und es sind vielleicht nicht mehr 1-2, sondern 8% der Leute, die dran denken. Man muss aber nicht meinen, dass die Mehrzahl jetzt mit Immobilienanlage irgendwas Ethisches verbindet.
Aber man kann die Leute ja auch kriegen mit einem guten Konzept. Und da gibt es ja auch sehr viel, Sie haben sich ja sehr viele Gedanken gemacht mit der Gründung der Nestbau AG. Was steht da so quasi im Kern?
Im Kern steht eigentlich dahinter, dass die Leute ein gutes Gefühl haben sollen bei ihrer Geldanlage. Das eine ist die Regionalität. Wenn ich mich an Immobilien irgendwo beteilige, dann habe ich auch keine Möglichkeit zu schauen, was passiert dort. Wenn ich das in Baden-Württemberg mache, dann kann ich zumindest theoretisch auch vorbeifahren und gucken, was machen die. Also die Regionalität, das eine, und zum anderen eben das, dass wir sagen, wir nehmen nicht das, was möglich ist, vom örtlichen Mietspiegel her. In Tübingen zum Beispiel werden Neubauten jetzt gerade, also in der Herrenberger Straße wird jetzt gerade neu, werden etliche Wohnungen vermietet, die kosten 12 Euro, 12,50 Euro pro Quadratmeter. Ja, und unser, da würde sich aber unter Umständen jemand, der ethisch Geld anlegen möchte, nicht mehr gut fühlen, wenn er 12,50 Euro nimmt. Auf der anderen Seite kann er nicht, wie es jetzt beim sozialen, klassischen sozialen Wohnungsbau möglich wäre oder wie dort die Zahlen sind, er kann es nicht für 7,50 Euro vermieten, weil sonst bleibt nämlich bei den Baukosten gar nichts übrig. Also pendelt sich es irgendwo dazwischen ein. Auf der einen Seite sicher nicht im klassischen Sinne sozial und auf der anderen Seite verzichten die Leute pro Monat und Quadratmeter auf 2 Euro oder 2,50 Euro, diese klassisch, wenn sie sich eine Eigentumswohnung kaufen und vermieten, mehr einnehmen könnten.
Und das ist eben ja der Kompromiss, aber auch die Kernaussage von der Nestbau AG. Aber dann kann man ja vielleicht nochmal jetzt sich gleich die besonderen Projekte angucken, weil da gibt es ja auch, wenn man das bauen muss, dann dauert das ja alles auch seine Zeit und da gibt es ja auch Widrigkeiten und sonstige Hürden, die man da überwinden muss. Ich würde sagen, wir hören ein paar Takte Musik und reden dann über das aktuelle Projekt der Nestbau AG im Schleifmühleweg. Da ist diese Woche auch noch Richtfest. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Gunnar Laufer-Stark, Vorstandsvorsitzender der Nestbau AG. Ist ja auch so ein Titel, ne? Da kann man mit Josef Ackermann in einen Topf geworfen werden.
Ja, er hat vermutlich 10 Millionen im Jahr, den Vervielfältiger kriege ich jetzt gar nicht hin. Das 200-fache von dem bekommen, was ich jetzt habe, aber vom formalen Rang her, ja, Aktiengesellschaft und Vorsitzender des Vorstands.
Was das alles nochmal so heißt, können wir auch später nochmal drüber reden. Jetzt hätten wir gerne hier die Eckdaten zu dem aktuellen Projekt. Man kann ja da auch, ich gehe mal davon aus, dass da nicht 25 Häuser gleichzeitig jetzt aus dem Boden gestampft werden, sondern macht peu à peu Projekt für Projekt. Und das erste nimmt gerade immer mehr Form an. Was ist das für eins? Schleifmühleweg, Richtfest diese Woche.
Wenn man so ein Ding anfängt, hat man ja immer das Problem der Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ohne dass ich etwas vorzuweisen habe, macht niemand mit. Und ohne dass ich Leute habe, die sich beteiligen, also letztlich Geld, kann ich nichts bauen. Es ist von daher kein Zufall, dass dieses Projekt in Tübingen entsteht, weil die Stadt Tübingen sich von unserem Konzept überzeugen hat lassen, und zwar zunächst die Stadtverwaltung, also die Bauverwaltung unter Herrn Zölke und dann der Gemeinderat und uns ein Grundstück unter Bedingungen zur Verfügung gestellt haben, wie Baugemeinschaften sie bekommen. Das heißt, wir mussten den Kaufpreis erst bezahlen, als die Baugenehmigung erteilt war. Und das hat uns ermöglicht, diesen Kreis irgendwo zu durchbrechen und zu sagen, wir können jetzt für ein Grundstück planen, wir haben ein Baugrundstück und könnten irgendwann konkrete Pläne zeigen und dann haben Leute auch mitgemacht und sich beteiligt an der AG.
Dann ist das Grundstück da, aber man muss ja vorher auch schon einen Architekten an der Hand haben wahrscheinlich und eine gewisse Idee, wie das Haus und so dann Form annehmen soll.
Also die ersten 300.000 Euro haben wir tatsächlich bekommen von Leuten, die der Idee und letztlich mir vertraut haben, ohne dass es irgendwas Konkretes gab. Und mit dem Geld hat man geplant und konnte dann auch Architekten bezahlen und so weiter und so fort.
Und dann hat es immer weiter Gestalt angenommen. Was war, das Grundstück war bekannt, wie groß und was war dann die Idee, wie soll das Haus denn dann werden?
Da gibt natürlich immer auch ein bisschen die Umgebung mit vor. Es ist ein Haus, das an der Ammertalbahn liegt. Das heißt, jetzt nicht unbedingt die 1A-Lage in Tübingen. Das hätte man wahrscheinlich für Mietwohnungsbau auch nicht bekommen. Und dann überlegt man sich, werden da Menschen wohnen, die, was weiß ich, 20 Jahre oder noch länger dort sind. Und Wir haben dann gesagt, das wird wahrscheinlich von der ganzen Lage und von allem her eher was sein, wo junge Leute vielleicht 5 Jahre wohnen, und haben das darauf ausgerichtet. Jetzt nicht im klassischen Sinne, dass man sagt, wir bauen die 1,5-Zimmer-Apartments, sondern wir bauen große Wohnungen, wo Leute auch als Wohngemeinschaft wohnen können. Also Wohnungen bis 160 Quadratmeter.
Und die sind dann quasi, da gibt es einen Plan mit einer großen Küche, 2 Bädern dann auch schon? Oder wie geht es dann weiter?
Ja, das wird dann natürlich, also man kennt ja selber Leute, die einen Bedarf haben und fragt, wie, ihr wohnt jetzt in einer Wohngemeinschaft, was hättet ihr denn gern noch besser? Das wird dann mit dem abgeglichen, was finanziell geht. Und dann bespricht man es mit den Architekten und man überlegt immer auch, taugt es auch, beziehungsweise was muss man für Anstrengungen später unternehmen, wenn vielleicht mal keine jungen Leute mehr drin wohnen? Also könnte man theoretisch auch die Nutzungsart ändern. Und so entstehen dann irgendwann Grundrisse, wo bestimmte Dinge vorgegeben sind mit Betonwänden und anderes eher Leichtbau. Da kann man dann auch sagen, man reißt eine Wand ohne Probleme raus.
Man kann es dann flexibel weitergestalten. Was sind denn so sonst noch bauliche Sachen? Da kann man ja auch vom, was weiß ich, Ökoprodukt bis zum Styropor, wie macht man da Kompromisse mit eben den Materialien, die man dann einsetzt? Worauf haben Sie sich da dann?
Also wir haben vor allem gesagt, da das Objekt ja nicht verkauft werden soll, sondern langfristig von der Aktiengesellschaft, von den Leuten, die da mitmachen, vermietet. Es muss länger halten als 5 Jahre. Also der Bauträger denkt in Gewährleistungsfristen und sagt, nach 5 Jahren bin ich aus der Verantwortung draußen und dann sollen die, die drin wohnen, sich drum kümmern. Wir haben gesagt, das Ding muss auch in 20 Jahren noch taugen und haben deshalb vor allen Dingen mal auf die Langlebigkeit geschaut.
Das heißt, was macht man da dann anders?
Also man kriegt immer, ob das jetzt vom Rohbau den Wänden angeht, bis hin zu den Türen oder den Fenstern verschiedene Produkte angeboten. Und da ist auch ganz klar, der Fensterbauer sagt einem, da werden Sie nach 10 Jahren aber dieses und jenes tun müssen. Oder er sagt, also nach meiner Erfahrung kriegen Sie das nicht kaputt. Und dann nimmt man, wenn es sich preislich irgendwie machen lässt, das, wo er sagt, das kriegen Sie aber nicht kaputt.
Wie oft sind Sie denn da auf der Baustelle
jetzt? Ich bin immer auf der Baustelle, weil ich mein Büro dorthin verlagert habe. Das heißt, ich sitze in einem Container, in einem Bürocontainer, den wir im Januar dort aufgestellt haben.
Und Blick immer auf die Arbeiter, die gerade am Springen sind?
Genau, wobei das jetzt nicht unbedingt der Grund war, die zu beaufsichtigen, sondern mehr, ich bin dort, wo das Leben tobt. Ich kann den Leuten, die sich dafür interessieren, die Geld anlegen wollen, direkt, wenn sie kommen, die Baustelle zeigen und Fragen, die es auch immer gibt, die jetzt nicht die Bauarbeiter an mich richten, ja, sondern die über den Architekten kommen, aber die Fragen auch gleich vor Ort beantworten. Man kann unter Umständen mal hingehen an den Fleck, wo was gemacht werden soll und sagen, also wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann sieht es so aus oder anders.
Also immer Baulärm um sie rum?
Ja, der Kran steht direkt vor meiner Nase.
Und mit Ohrstöpseln oder gewöhnt man sich da dran?
Also der Lärm macht mir nichts aus. Das größere Problem waren jetzt die Wochen, wo es sehr heiß war und da musste ich tatsächlich mittags um 1 gehen. Ich bin morgens relativ früh hin, 6:30, da kamen die Bauarbeiter auch und um 12:30 bin ich gegangen, weil das ließ sich nicht aushalten im Container.
Aber im Winter kriegt man warm?
Die paar Kubikmeter kriegt man im Winter warm, nur wie gesagt, wenn die Sonne drauf scheint, dann haut es nicht mehr hin, kühlen nicht.
Was sind denn so die einzelnen Etappen dann auch gewesen oder vielleicht auch Sachen, wo man dann mal schnell umentscheiden muss oder auch was schief läuft? Kann ja im Bau immer mal passieren.
Also die sehr spannend war am Anfang die Frage, was wird überhaupt, wie sieht unser Haus aus? Weil das Interesse von jemandem, der günstig ein Haus bauen will, ist eigentlich ein Haus zu bauen, das so aussieht, wie Kinder es malen. Also ein Würfel und ein Dreieck obendrauf als Dach. Ohne irgendwelche Vorsprünge, ohne irgendwelche Einbuchtungen oder was weiß ich. Das Haus lässt sich am billigsten bauen. Das ist nicht Interesse der Stadt, die natürlich immer gerne möglichst was Schönes, was immer das auch heißen mag, dort haben möchte und nicht einen riesigen Baukörper, der aussieht wie ein Bauklotz. Und da gab es dann einen Architektenwettbewerb und das war sehr spannend, was drei Büros hier aus der Region dann an Konzepten für dieses Gebäude vorgelegt haben.
Was waren da die verschiedenen Tragweiten und auf was hat dann warum gewonnen?
Also optisch war sehr schön ein Entwurf, wo es Laubengänge gab und auch ein sehr gut ausgetüftelten Gemeinschaftsbereich. Das war dann aber was, wo zum Schluss 880 oder 900 Quadratmeter vermietbare Fläche rausgekommen wären. Und gewonnen hat letztlich einer, wo 1200 Quadratmeter vermietbare Fläche rauskamen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so gut aussieht.
Also war dann Faktor vermietbare Fläche, ist natürlich für Investoren auch wichtig und für den Bau, für die AG?
Wenn wir günstig vermieten wollen, dann dürfen wir pro Quadratmeter nachher vermietbarer Fläche einfach nicht mehr als 350 Euro fürs Grundstück bezahlen. Und der Grundstückspreis war fix. Den haben wir mit der Stadt vereinbart, beziehungsweise den, wir haben ein Gebot abgegeben für den Bauplatz und haben es halt zu dem Preis bekommen.
Und den Architektenwettbewerb hat dann die Nestbau AG bewertet oder die Stadt?
Ah,
hat die da auch mitgeschwätzt?
Die Stadt als Verkäuferin hatte die Mehrheit in dem Gremium, die das bewertet hat. Ja.
Aber die können natürlich auch die Gründe für Investoren dann nachvollziehen.
Ja, das war dann eben dieser Kompromiss zwischen Aussehen und Preis. Also mein Ding war da drin zu sagen, sieht schön aus, aber 900 Quadratmeter vermietbare Fläche lässt sich finanziell nicht darstellen. Und das von der Stadt war, naja gut, dann suchen wir was, wo unseren Vorstellungen ja, von Gestaltung entspricht und ein bisschen Nutzfläche bietet.
Was hat es jetzt für schöne Elemente in Anführungszeichen?
Es sieht, wenn man von der Pulvermühlstraße kommt, ein bisschen aus, wie wenn es zwei Gebäude wären, obwohl es in Wirklichkeit nur eins ist. Das Treppenhaus wird mit viel Glas sein und trennt es optisch ab, sodass es ein bisschen wie zwei Häuser aussieht und dadurch die Größe nicht unmittelbar einen erdrückt.
So, von außen dann ist es viel Glas zu sehen, Putz, irgendwas anderes, Farben, gibt es da schon Ideen?
Ja, wir haben, also wir werden sparsam mit Farben umgehen, aber natürlich unser erstes Objekt wird unser Grün, das in unserem Logo auftaucht, sich auch an der Fassade wiederfinden.
Wiedererkennbare Dinge. Wie habt ihr den Hagel überstanden an der Baustelle? Gibt es da?
Der Hagel war ja auf der Neckartalseite schlimmer wie auf der Ammertalseite und von daher ganz ohne Probleme und keine Plane zerrissen und gar nichts.
Und auch sonst läuft alles nach Plan, richtfest, das Dach kommt drauf?
Es läuft bis jetzt alles nach Plan, toi toi toi. Sowohl was den zeitlichen Ablauf als auch was die Kosten anbelangt.
Was wird da geboten beim Richtfest? Wenn da gibt's da, dann stehen da schon dann die Mieter auch oder sind es dann feiern da nur die Investoren? Wer feiert da alles?
Es gibt schon für ein Stockwerk Mieter. Wir vermieten ja überwiegend Wohnungen und da muss man sich keine Sorgen machen, die voll zu bekommen. Wir hatten aber Interesse an ja, sowas wie einem Ankermieter, wo wir über längere Zeit wissen, da kommt jeden Monat für eine größere Einheit fest Miete rein, man hat keinen Wechsel. Und wir haben deshalb ein Stockwerk an die LWV-Eingliederungshilfe vermietet, die dort eine Rollstuhlfahrer-WG macht. Und da unser Haus sowieso barrierefrei wird, war das dann nur wenige Dinge, die man für dieses Stockwerk zusätzlich machen musste. Also das bekommt dann noch elektrische Türen und die Eingangstür unten wird elektrisch. Aber alles andere hätte gepasst und so haben wir jetzt für 10 Jahre ein Stockwerk vermietet. Und die kommen auch. Also da kommt auch tatsächlich wohl schon jemand, der dort einziehen will.
Und was haben Sie sich da überlegt fürs Richtfest? Spielt da eine Band? Kommen die Handwerker, haben ihre Sprüchle?
Also traditionell gehört das Richtfest ja oder gehörte zum Lohn der Bauarbeiter. Dieses Essen war praktisch Teil der Bezahlung der Maurer und Zimmerleute. So ist es heute natürlich nicht mehr, aber klar kommen die Bauarbeiter. Die sind da, die Nachbarn, die immer bei so einer Baustelle einiges ertragen müssen, sind da oder sind eingeladen und ein paar haben auch schon gesagt, dass sie kommen. Und dann natürlich die Leute, die an der Gesellschaft beteiligt sind.
Und da gibt es ein klassisches Bauarbeiteressen, Leberkäsewickle.
Ganz genau, da gibt es Leberkäse, Kartoffelsalat und Maultaschen.
Ist das dann eine öffentliche Sache? Kann dann jeder mal reinschauen und vielleicht auch nochmal Interesse dann kriegen? Oder ist das doch eher...
Also das Richtfest, würde ich jetzt sagen, eher dieser Kreis, den wir gerade gesagt haben, die Bauarbeiter, die Nachbarn, die Planer und die Geldgeber. Wir machen am Samstag, am 24. August von 10 bis 14 Uhr eine Infoveranstaltung. Also Veranstaltung wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber da bin ich auf der Baustelle und wenn Leute kommen und sich fürs Gebäude oder für das Projekt interessieren, dann können sie am Samstag vorbeikommen.
Und kriegt dann eine Führung oder eben Informationen aus erster Hand.
Genau, die Pläne hängen da, man kann auch schon ein bisschen rumlaufen und wenn man Fantasie hat, zumindest die Wohnungsgrundrisse sehen.
Also Richtfest heißt aber schon, Dachkonstruktion muss eigentlich drauf, oder?
Es sind die Betonbestandteile und oben auf dem Dach das Holz, noch nicht die Ziegel.
Genau, ne, das Holz. Die Nestbau AG mit Gunnar Laufer-Stark heute bei uns zu Gast im Lokalmagazin. Wir hören mal wieder ein paar Takte Musik und reden dann über weitere Projekte und Aktivitäten. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Gunnar Laufer-Stark von der Nestbau AG. Vorstandsvorsitzender heißt es. Das ist ja Aktiengesellschaft, ist für mich ja schon so ein bisschen auch, wie ich vorhin gemeint habe, ne, mit dem Ackermann als Feindbild und ne, immer nur auf den Gewinn der Aktionäre ausgerichtet. Wie schaffen Sie da den Ausgleich zwischen eben dem Interesse an einer Anlage und auch dann an einer Rendite und eben dieser ethischen und sozialen Verträglichkeit?
Man muss sagen, die Rechtsform alleine entscheidet nicht über das, was eine Firma macht. Man kann in der Rechtsform der Aktiengesellschaft auch ethisch wirtschaften. Das hängt davon ab, was die Aktionärinnen und Aktionäre beschließen. Und unmittelbar setzt es der Vorstand um. Also die Rechtsform per se heißt nicht, wir müssen Gewinne maximieren. Wenn wir beschließen, das tun wir nicht, sondern wir halten das in einem vernünftigen Rahmen, dann können wir das machen. Und im Prinzip ist die Aktiengesellschaft eine demokratische Veranstaltung, weil jeder, der Aktien hat, mitreden kann. Und wir zusätzlich noch ein Element eingebaut haben in die Satzung, dass keiner, egal wie viel Aktien er hat, mehr als 5% der Stimmrechte ausüben kann. Das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, wir sind eine Bürger-AG. Also wir haben keine und streben ausdrücklich auch an, keine Großaktionäre zu haben.
Wie kommt man ran an Aktien bei der Nestbau AG? Wie ist der Weg dahin?
Zeichnungsschein anfordern, unterschreiben, den wieder abgeben und Geld aufs Konto zahlen. Ab 1.000 Euro.
Ab 1.000 Euro kann man investieren und kriegt dann, wie ist dann das weitere Prozedere? Einmal im Jahr Aktionärsversammlung oder was gibt es da sonst noch alles aus dem Innenleben einer AG?
Also wir müssen mindestens einmal im Jahr eine Hauptversammlung machen. Bei uns sind es zwei. Und dort wird letztlich auch über den weiteren Kurs abgestimmt. Das heißt, wo konkret jetzt suchen wir unser nächstes Objekt, soll das nächste Objekt wieder ein Neubau sein, mit den schönen Aspekten, wir können das Haus so machen, mehr oder weniger, wie wir wollen, mit den negativen, Miete kommt frühestens in 2 Jahren, oder wollen wir ein Bestandsgebäude kaufen, wo wir ab dem Monat, nachdem wir den Kaufpreis bezahlt haben, jeden Monat Miete bekommen.
Je nachdem, ob nicht noch Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen anstehen. Wie war das eigentlich beim Anfang? Sie haben es gemeint, die Richtlinien, die sich die AG dann auch gibt. Wer war da am Anfang denn dabei? Die AG gründet sich und man hat gleich von Anfang an, ja, die Aktionäre werden ja dann erst langsam mehr.
Ja, das war ein Kreis von 6 oder 7 Leuten. Letztlich Gründer war ich. Also die Vorstellungen, die da eingeflossen sind, sind schon im Wesentlichen meine. Und dann kommen jetzt zusätzlich Leute, die bringen zusätzlich Vorstellungen ein. Wobei jemand, der jetzt was ganz anderes will, also hergehen will und auf einmal eben doch die höchstmögliche Miete nehmen und den höchstmöglichen Profit rausholen, keine Chance haben wird, einfach so, wie die Aktionäre zusammengesetzt sind.
Wie läuft es bisher denn immer ab oder wie ist es abgelaufen? Ist da der Konsens noch da oder wächst mit dem Wachsen an der Aktionärszahl, gibt es da dann auch mehr Unruhe und mehr Richtungsdiskussion?
Nee, es wie bei vielen, ich sage jetzt auch mal Vereinen, die Zahl der Aktiven bleibt gleich. Ob der Verein 15 Mitglieder hat, 50, und ich bin mir fast sicher, wenn das mal 500 sind, dann werden auch nicht mehr wie 20 auf die Versammlung kommen. Höchstens wir bieten ausgezeichnetes Essen und Trinken an. Wir haben jetzt schon das Problem, dass wenn wir eine Kapitalerhöhung beschließen, brauchen wir 75% der Stimmen. Und es sind nicht 75% der Aktionärinnen und Aktionäre da, das sind ungefähr 50 Leute. Das heißt, da muss man jetzt schon mit Vollmachten arbeiten. Also eigentlich viel weniger buntes Leben und heftige Abstimmungen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und aber woran liegt's? Was glaubt Sie?
Auch bis jetzt schiebe ich es darauf, dass es so läuft, wie die Menschen, die mitmachen, sich das vorgestellt haben.
Wir haben ja da auch parallel dazu oder schon länger gibt es ja hier in Tübingen ein reges Leben auch der alternativen Wohnkultur. Die waren Häuser, die waren früher besetzt, die jetzt aber über das Mietshäusersyndikat dieses System auch einen Weg gefunden haben, das selber als quasi dem Markt zu entziehen und auch ein Eigentum daran, die Häuser zu erwerben, die Häuser zu kaufen, in denen sie leben. Die arbeiten ja mit Direktkrediten, also brauchen auch ihr Kapital, und manche Kritiker sagen dann, sie würden diesem Markt oder dem Mietshäusersyndikat quasi nicht die Lebensgrundlage, aber zumindest Geld entziehen, was die auch brauchen könnten. Was sagen Sie dazu?
Also ich sage ganz klar, dass die Leute, die ein bisschen politisches Bewusstsein haben und ein paar Euro übrig, wenn sie vor der Alternative stehen, ich gebe Geld der Nestbau AG oder ich gebe Geld dem Mietshäusersyndikat, dann sollen sie es dem Mietshäusersyndikat geben. Auf die ziele ich nicht. Ich finde das Mietshäusersyndikat eine wirklich ausgesprochen gute Geschichte, die, sagen wir mal, ein kleines bisschen auch gesellschaftsverändernden Charakter hat. Das hat Nestbau nicht, den Anspruch haben wir nicht. Wir bieten Leuten, die weniger, vielleicht ein bisschen weniger politisches Bewusstsein haben, aber ein diffuses Gefühl, irgendwas geht so nicht weiter, zum Beispiel mit dem Mietwohnungsmarkt, denen bieten wir eine Anlagemöglichkeit.
Gab es da in irgendeiner Form auch einen Austausch oder kann man sich da Kooperation vorstellen zwischen Mietshäusersyndikat und Nestbau AG, oder ist die Schnittmenge zu gering?
Also Tübingen ist keine große Stadt und natürlich kennt man sich. Und also ich habe da Sympathien. Liebäugle selber für unser Wohnen. Wir wohnen, meine Familie, wir wohnen auch zur Miete. Liebäugle selber mit einem Miethäuser-Syndikatprojekt, das dann vielleicht neu entsteht. Also wir haben kein Haus zu besetzen. Nö, da gibt es natürlich einen Austausch. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwo nicht nur ein Gebäude neu entwickelt, sondern vielleicht einen kleinen Bereich mit 3-4 Häusern, dass man da gut zusammenarbeitet.
Sie könnten jetzt in Ihrem eigenen Projekt nicht einziehen?
Nee, also das käme auch nicht gut. Das würde ich auch nicht machen. Da zieht keiner von meiner Familie ein und da zieht auch keiner von unseren Freunden ein, weil, wie gesagt, Tübingen klein und dann wird es heißen, ja, warum hat er das gemacht, damit irgendwelche Leute, die er kennt, günstigen Wohnraum bekommen. Nee, das läuft nicht.
Wie kommt man denn ran dann an die Wohnung von der Nestbau AG? Man bewirbt sich und wer wählt dann aus?
Also bis jetzt gibt es zum Beispiel erst zwei. Wahrscheinlich wird es jetzt diese Woche mit Richtfest und Veröffentlichungen hier Lokalmagazin dann schon bekannt werden. Bis jetzt haben ein paar Leute, die das auf der Homepage gesehen haben oder die im Schleifmühleweg vorbeigelaufen sind, gesagt, kann ich da einziehen? Und dann haben wir vorher ein paar Kriterien aufgestellt. Wir haben gesagt, es müssen auf jeden Fall Familien sein, also Leute, die Kinder noch haben. Dann wäre es nicht schlecht, wenn es Leute wären, die, sagen wir mal, bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten, wobei uns klar ist, wir können und wollen nicht langfristig Einkommensnachweise von Menschen verlangen. Und wenn sie noch in Ausbildung wären, also das wäre sozusagen der Prototyp, jemand, der in Ausbildung ist und kleine Kinder hat, da hätten wir eine schöne Räume für eine Wohngemeinschaft oder auch eine Wohnung hat 78 Quadratmeter, da könnte auch ein paar mit Kinder oder so einziehen.
Aber der Plan schon auch, dass eben mehr große Wohnungen sind, dass nicht diese klassische Kleinfamilie da ist, sondern die Leute mit Kindern müssen sich dann auch in eine größeren Wohnungsverbund dann quasi eingliedern.
Sie müssen nicht. Also man kann die 150 Quadratmeter Wohnung natürlich auch als Familie mit 4 Kindern für sich mieten. Aber die Zimmer sind so angelegt, es sind 6 Zimmer praktisch, 3x2, die sind jeweils untereinander verbunden. Da könnten 3, was weiß ich, Alleinerziehende mit Kind wohnen.
Aber wenn es dann einzelne Studenten wären mit Durchgangszimmer sind es nicht.
Nein, keine Durchgangszimmer. Nur die zwei jeweils, die zwei Räume sind miteinander verbunden.
Die Nestbau AG und Gunnar Laufer Stark heute zu Gast im Lokalmagazin. Eine Musik hören wir noch und gehen dann in die letzte Runde. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag zu Gast Gunnar Laufer Stark von der Nestbau AG in Tübingen. Am Donnerstag ist Richtfest des ersten Objekts in der Schleifmühleweg. Und diese Woche ist auch hier das Thema Wohnen in Tübingen sehr präsent, indem eine Wahlkampfveranstaltung ist. Ne? Also auch die CDU hat es ja für sich entdeckt, dass er mit Wohnraum bezahlbar bleiben muss. Jetzt kommt die SPD mit Olaf Scholz, dem Bürgermeister von Hamburg, und der Titel Soziale Stadt und bezahlbarer Wohnraum. Was sagen Sie dazu, dass dieses Thema jetzt auch von Wahlkampf so ausgeschlachtet wird? Und was erwarten Sie sich auch von der Diskussion?
Die Problematik ist unverkennbar und es sind jetzt gerade von der SPD potenzielle Wählerinnen und Wähler, die betroffen sind. Es sind Leute betroffen, die, unsere Infrastruktur am Laufen halten. Wenn die Menschen, wir haben vorher von den Klinikangestellten gesprochen, die dort im Pflegebereich arbeiten, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer oder auch kleine Beamte Also jemand, der einen Streifenwagen fährt, der kriegt, glaube ich, auch nicht viel mehr wie 3.000 Euro im Monat. Wenn die nicht mehr in der Stadt wohnen können, dann gibt es ein richtiges Problem. Und das haben die Parteien erkannt. Ob nach dem Wahlkampf dann viel passieren wird, darf man bezweifeln.
Das ist privates Engagement der Nestbau AG, ja, schön und gut, aber irgendwo muss man ja da auch Stellschrauben auch setzen und staatliches Handeln auch fordern.
Jetzt muss man sagen, das Land Baden-Württemberg hat ein sehr gutes Landeswohnbauförderprogramm aufgelegt, das sowohl den städtischen Gesellschaften als auch privaten die Möglichkeit bietet, richtig Geld als Zuschuss zu bekommen, also nicht nur verbilligte Kredite. Aber das liegt jetzt in Brüssel und zwar seit geraumer Zeit zur Prüfung, ob es wohl irgendwelchen Beihilferichtlinien entspricht. Also man könnte schon was machen als Politik, man muss eben Geld in die Hand nehmen und dann muss man irgendwie auch gucken, dass das wirklich unter die Leute kommt.
Kamen da auch Zuschüsse bei Ihnen an jetzt?
Nein. Dieses Programm würde im Prinzip sehr gut auf uns passen, aber es war zu dem Zeitpunkt, man muss die Mittel immer beantragen, bevor man baut. Und als wir im Schleifmühleweg angefangen haben, war dieses Ding noch nicht durch in Brüssel und meines Wissens ist es bis heute nicht.
Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch die letzten Wochen mal in der Zeitung gelesen, dass relativ viel Bundesmittel gibt, die allerdings dann nicht oder die man wahlweise in Wohnungsbau fließen lassen kann oder aber für andere Maßnahmen benutzt. Und da kam halt raus, dass relativ wenig in den Neubau auch gesteckt worden ist. Wie kann man da eben auch das verbessern?
Es reicht eben nicht. Die Wohnbaugesellschaften, also städtischen Wohnbaugesellschaften jetzt, haben einen sehr großen Bestand, der ganz oft aus den 50er und 60er Jahren stammt, der weder von den Zuschnitten der Wohnungen noch vom energetischen her dem entspricht, was man heute braucht. Das heißt, die sind damit beschäftigt, mit dem Geld, was sie haben, einfach ihre Bestände zu modernisieren und kriegen keinen, und zwar egal ob Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, keinen größeren Bestand hin. Der Bestand bleibt, der wird zwar laufend modernisiert und das ist gut so, aber der wird nicht oder nicht wesentlich größer.
Wie schätzen Sie die Arbeit der GWG hier in Tübingen und auch vielleicht Reutlingen ein, im Sendegebiet?
Die machen das gut. Die machen das gut. Die reisen auf einem Gebiet, wo meinetwegen 3 zweistöckige Blöcke aus den 50er Jahren stehen, reisen die ab, die setzen die Mieter in andere Wohnungen, die sie haben, und stellen statt den 3 zweistöckigen Blöcken 4 dreistöckige hin. Einer wird verkauft als Eigentumswohnung und dann mit dem Geld, was bleibt, können sie die restlichen Wohnungen zu vernünftigen Preisen vermieten. Das ist gut.
So kann man das machen, auch um quasi bestehen zu bleiben und sein eigenes Klientel auch zu bedienen.
Ja, genau.
Die Nestbau AG sucht nach weiteren Projekten, hat aber erstmal den Schleifmühleweg noch vollends abzuschließen. Wie läuft es denn parallel?
Also ein Neubau braucht mindestens 2 Jahre von dem, dass man ein Grundstück ins Auge fasst, bis zu dem, dass das Gebäude nachher bezogen werden kann. Eher 3. Von daher suchen wir schon seit längerem geeignete Grundstücke, wo man Neubau drauf machen kann. Das muss nicht in Tübingen sein, das kann auch in Stuttgart oder in den anderen Unistädten in Baden-Württemberg sein. Über Baden-Württemberg wollen wir erstmal nicht raus. Und wir suchen Gebäude, die bestehen, die vermietet sind und die wir kaufen können, wobei rein von der Bewirtschaftung her das mindestens 800 Quadratmeter sein sollten in einem Gebäude oder in mehreren, die nebeneinander liegen. Also irgendwo 350 Quadratmeter Haus, womöglich noch in einer anderen Stadt zu kaufen und zu bewirtschaften, wäre uninteressant.
Würden Sie sich auch einen Container nach Stuttgart stellen?
Ich würde mir auch einen Container nach Stuttgart stellen, wobei da täte ich vielleicht ab und zu dann eher hinfahren als immer dort sitzen.
Wie kann man sich mit der Nestbau AG kurz schließen? Wo würden Sie sich vielleicht auch noch ein bisschen Interesse wünschen? Sollen die Leute nur zeichnen oder auch mitgestalten? Oder was gibt es für Möglichkeiten da der Kontaktaufnahme und des Mitmachens?
Also mitmachen können in erster Linie schon die Aktionärinnen und Aktionäre sind. Wobei wir Ideen, die von anderen kommen, gern aufnehmen und diskutieren, keine Frage. Und Aktionäre werden können die Leute, indem sie, wie gesagt, einen Zeichnungsschein ausfüllen und mindestens 1.000 Euro auf unser Konto zahlen. Dafür kriegen sie dann 10 Aktien à 100 Euro. Und am besten finde ich es immer, weil da kann man sich auch einen Überblick verschaffen, sonst über die Aktivitäten, wenn man über die Homepage geht. Die heißt www.nestbau-ag.de und dort kann man, ja, wie gesagt, ein bisschen gucken, was wir machen. Man kann sogar live immer ein Bild von der Baustelle sehen und dann, ja, wer sich mehr interessiert, kann am Samstag vorbeikommen oder einrufen.
Vielen Dank, dass Sie da waren, Gunnar Laufer-Stark, Vorstandsvorsitzender der Nestbau AG in Tübingen. Viel Erfolg noch mit dem Schleifmühleweg und allen weiteren Projekten. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung dann am Dienstag zwischen 6 und 8 am Morgen. Alle Wortbeiträge, auch das ganze Interview nachzuhören und herunterzuladen auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind live wieder für euch da am Freitag um 10 Uhr. Danke fürs Zuhören. Ciao, macht's gut.